Moin aus Hamburg. Es ist Dienstag, der 2. Dezember. Das heißt, es ist wieder Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Mein Name ist Jan Grüneberg und bei mir sitzt mein Kollege
Lars Wichert. Moin, moin.
Moin, Lars. Du hattest ja ein ruhigeres Wochenende, würde ich mal schätzen. Ich hoffe es zumindest für dich.
Ich habe nur eine Kerze angezündet am Sonntag. Du hast ja, glaube ich, schon am Samstag angefangen.
Ich habe mir am Samstag schon die Kerzen angezündet.
Genau. Du warst bei der Sailfish Night. Genau, da war ich nicht dabei. Ich habe ja mich um meine Familie gekümmert. Außerdem, einmal so kurz verraten, am Freitag hatte ich auch ein kleines Jubiläum. Deshalb bin ich nicht mitgefahren. Hatte Geburtstag.
Das ist richtig.
genau, und deshalb bin ich nicht mit zur Sailfish Night gefahren, aber du warst jetzt schon, das wievielte Mal warst du da?
Das vierte Mal müsste es jetzt schon gewesen sein.
Also du bist schon, du gehörst quasi schon zum jüngeren Inventar, wenn man das so sagen kann.
Ich gehöre eher auch schon zum jüngeren Inventar. Nee, war mal wieder schön, die Sailfish Night für alle, die es nicht kennen. Das ist die Preisverleihung quasi von uns zusammen mit der Firma Sailfish in der neuen Stadthalle in Langen, wo die Triathletinnen und Triathleten des Jahres geehrt werden, international, national. Aufsteigerinnen und Aufsteiger und ein Lifetime Award wird auch immer vergeben. Und bevor wir da jetzt einmal gleich ins Detail gehen, machen wir kurz Werbung.
Du wachst an Bord eines luxuriösen Kreuzfahrtschiffs auf, nur wenige Schritte von der Startlinie entfernt. Kein Reisestress, kein Packchaos, kein Shuttle. Einfach aufstehen, frühstücken und racen. Das ist die Challenge Sir Barney Yas am 31. Januar und 1. Februar 2026. Sein Triathlon-Wochenende der Extraklasse. Übernachte an Bord eines exklusiven Kreuzfahrtschiffs. 3 Nächte, Vollpension, maximale Erholung und kurze Wege. Lebe das weltweit erste komplett integrierte Cruise-Triathlon-Konzept. Also trainieren, racen, regenerieren und relaxen an einem Ort. Am Samstag warten Lang-, Mittel- und die olympische Distanz auf dich. Und am Sonntag können dann auch Familie und Freunde aktiv werden mit verschiedenen Swim-, Bike- und Run-Wettbewerben für alle Altersklassen und Leistungsgruppen. So läuft's ab. Das Schiff legt am Freitagmorgen in Abu Dhabi ab und erreicht Sir Barney Yas Island am Abend. Nach dem Rennwochenende geht es am Sonntagnachmittag zurück, Ankunft in Abu Dhabi am Abend. Wer das Abenteuer verlängern will, kann bis Montagmorgen an Bord bleiben, ohne Aufpreis. Jetzt deine Kabine und Startnummer sichern, einfach unter www.challenge-sirbarneyas.com und zwar Sir Barney Yas, SirBarneyYas.com. Und das Ganze dann schön vor Ort genießen und es gibt wahrscheinlich kaum einen anderen Ort, wo man beim Triathlon ungefähr 17.000 freilaufende Tiere sehen kann. Giraffen, Gazellen, Ochsen, Antilopen. Nach dem Rennen kannst du sie auf der geführten Safari dann eh auch noch hautnah erleben. Und das Ganze eben ohne Stress, also Zero-Stress-Logistik, das wohl bekannteste Race-Village der Welt mit einem schwimmenden Hotel direkt daneben. Also, einmal in den Shownotes draufklicken und deine Chance und deinen Startplatz sichern.
Ja, die Triathlon-Community hat abgestimmt. Wir haben es schon gesagt, wir haben natürlich so wie in jedem Jahr auf unserer Website trimark.de eine Umfrage live geschaltet, in der ihr, die Zuhörerinnen und Zuhörer und alle anderen, unsere Leserinnen und Leser, einmal abstimmen konnten, wer denn für sie die Athletinnen und Athleten des Jahres sind. Aufsteiger und Coaches natürlich auch. Und genau, knapp 10.000 Triathlon-Fans haben insgesamt mitgemacht, also wieder eine richtig schöne, große Anzahl. Und wir haben natürlich dann daraufhingehend die Awards verteilt und da kommen wir jetzt einmal zu den Preisträgerinnen und Preisträgern. Und wie schon im vergangenen Jahr gab es eine, ja, im vergangenen Jahr gab es keine Titelverteidigung, aber jetzt gab es eine Titelverteidigung. Wie schon im vergangenen Jahr war nämlich die Siegerin des Triathletin des Jahres National Awards, Laura Philipp.
Jo, Laura Philipp hat sich wieder durchgesetzt oder hat es jetzt geschafft, den Titel hier zu verteidigen. Vor Lisa Tertsch. Man muss natürlich sagen, dass so gefühlt immer so die Langdistanzathletinnen etwas mehr im Fokus stehen. Aber dennoch hat es mich gefreut zu sehen, dass Lisa Tertsch da gerade mit dem Historischen, was sie ja geschafft hat, mit dem ersten Weltmeistertitel auf der olympischen Distanz oder im WTCS-Format für eine deutsche Athletin. Von daher hat es mich richtig gefreut, dass sie es auch geschafft hat. Und dritte wurde Daniela Kleiser, die schon, glaube ich, auch dieses Jahr gezeigt hat, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie leider dann mit gesundheitlichen Problemen aussteigen musste, dass da ja läuferisch auf jeden Fall immer noch ein richtig oder läuferisch immer noch auf einem extrem hohen Niveau und aber einfach auch in den anderen beiden Disziplinen jetzt so ein gewisser Fortschritt zu sehen war, sodass sie da eben mit dem Ironman 73 Valencia eben ihren ersten Sieg holen konnte und auf der 73-Distanz und auch bei den T100-Rennen jetzt einfach gezeigt hat, wie enorm laufstark sie ist, um sich da bis nach vorne zu kämpfen.
Ja, ist ja dann auch zweimal in die Top 10 gekommen bei den T100-Rennen, also richtig gute Vorstellung. Du hast gesagt, Lisa Teltsch auf Platz 2 mit dem Weltmeistertitel auf der Kurzdistanz und Laura Philipp, ja, die 2025 noch ein paar weitere Ausrufezeichen gesetzt hat. Ja, der Sieg beim Ironman Hamburg in dieser Rekordzeit richtig nah an der 8-Stunden-Marke. Dann der Sieg bei der Challenge Rot, den sie ja doch endlich nach mehreren Starts eingefahren hat. Und dann der dritte Platz bei der Ironman WM. Mit dem Ergebnis war sie erstmal nicht so zufrieden. Mittlerweile meinte sie aber auch schon auf der Bühne, dass sie eigentlich schon Frieden damit geschlossen hat. So mittlerweile dritter Platz bei der WM ist natürlich immer noch ein richtig gutes Ergebnis, auch wenn es immer noch nicht gereicht hat jetzt für den Sieg auf Hawaii. Und sie wurde natürlich auch gefragt, zusammen mit ihrem Trainer und Mann und Trainer Philipp Seib, wo es denn im nächsten Jahr hingehen kann. Und es wurde die 8-Stunden-Marke nochmal in den Mund genommen. Also ich glaube, wir dürfen da gespannt sein.
Und wurde auch nochmal ein Rennen erwähnt oder können wir uns da schon in Sicherheit wiegen, dass es wieder in Hamburg sein wird?
Ich meine, es wurde genannt, dass Hamburg wieder auf dem Plan steht.
Gut, bei Hamburg gibt es ja auf jeden Fall noch so ein bisschen Diskussionen, wie die Radstrecke sein soll. Also vielleicht wird sie sogar schneller, wenn da die Autobahn jetzt mal zustimmt. Dann würde es auf jeden Fall ein schönes, langes, gerades Stück Richtung Hamburg zurückgehen. Aber ja, sie hat auf jeden Fall gezeigt, dass sie einfach immer noch auf einem Weltklasse-Niveau ist. Und selbst wenn als Profi-Triathletin einem jetzt vielleicht so im Nachhinein so dieser dritte Rang erst langsam dahin kommt, dass man ihn akzeptiert, finde ich das trotzdem, gerade bei dem Rennen, wenn man gesehen hat, wie viel da passiert ist, dass man da überhaupt erstmal noch so dran bleibt, um den dritten Rang am Ende zu bekommen. Ja. Und da darf man dann nicht irgendwie sagen, so ja, du bist ja nur Dritte geworden, sondern sie ist Dritte geworden, weil sie durchgehalten hat, weil sie den ganzen Tag daran geglaubt hat und die Kämpfe angenommen hat. Von daher, ja, Laura Philipp auf Platz 1 bei der Triathletin des Jahres national.
Ich weiß noch nicht, ob das vielleicht so ein, auch das Survey-Glove-Set-Phänomen dann ist, weil sie meinte ja dann auch, eigentlich hat sie das Rennen nicht gewonnen, eigentlich ist sie Dritte geworden, weil sie es irgendwie als geschenkt empfunden hat, dass halt die beiden Athletinnen vor ihr aus dem Rennen ausgestiegen sind und sie irgendwie nicht so, ich glaube mittlerweile hat sie sich auch schon irgendwie als Weltmeisterin identifiziert, aber am Anfang war es ja erst so, eigentlich bin ich hier nur Dritte geworden, weil die anderen, also wenn da nichts groß passiert wäre, dann wäre das Rennen halt so ausgegangen. Aber ja, es ist wie es ist.
Genau, hätte, Fahrradkette so ungefähr. Letztendlich, ja, es gehört dazu, die Langdistanz. Ich meine, nicht umsonst ist es ja, dass eine Langdistanz irgendwie so eine Fehlervermeidungssportart ist, auch ein Auf und Ab über den gesamten Tag und da ist es letztendlich ganz egal, wo irgendwie eventuell ein Gegner oder eine Gegnerin ausscheidet, aus welchen Gründen auch immer, es gehört eben dazu. Und wenn man dann selbst der oder diejenige ist, die da an dem Tag alles richtig macht, dann muss man das vielleicht auch so akzeptieren, auch wenn es erstmal ein bisschen komisch klingt, dass da zwei vor einem waren, deutlich vor einem waren, die dann ausgestiegen sind. Aber ja, am Ende ist sie diejenige gewesen, Laura Philipp, die als Dritte über die Ziellinie gekommen ist und Solveig Glosvedt eben als Erste.
So ist es. Also Laura Philipp, unsere Triathletin des Jahres national. Und bei den Männern ist es tatsächlich das erste Mal so, dass der Titelträger ein Kandidat ist, der in der ganzen Saison keinen Titel gewonnen hat.
Oh. Shame on you.
Hört sich jetzt erstmal blöd an, aber.
Muss man vielleicht so ein bisschen so sehen, aber Jonas Schomburg hat einfach ein extremes Jahr hinter sich. Also, das war ja wirklich, was er jetzt für ein Potenzial gezeigt hat, ja nicht nur über die Mitteldistanz oder über die T100-Distanz, auch mit der Langdistanz hat er jetzt einfach gezeigt, dass er da auch Fuß gefasst hat und schon beim Ironman Südafrika ja eigentlich schon komplett sein Potenzial angedeutet hat. Also hinter Magnus Ditlev und Maarten van Riel als Dritter über die Ziellinie mit mega konstantem Marathon schon. Und da, finde ich, war schon so dieser erste Fingerzeig, dass das echt was werden könnte. Und als er dann auch gesagt hat, okay, Ironman-Weltmeisterschaft in Nizza ist definitiv auf meiner Agenda, dass er bei, ja, vielleicht dem stärksten Feld überhaupt in der Geschichte oder wie man es sehen möchte. Aber auf jeden Fall war es ja wirklich ein richtig krasses Feld in Nizza. Da mit dem sechsten Rang rauszugehen, boah, beeindruckend.
Ja, und generell einfach seine Vorstellung. Ich glaube, auch mit der Aktion in Frankfurt hat er viele Fans dazu gewonnen. Wir erinnern uns zurück, er hat auf der Radstrecke am Anfang Reis ausgenommen, dann hat sich leider sein Cockpit verabschiedet, mehrfach, er hat es dann nochmal festgezogen, aber dann hat er es irgendwann ganz verloren und konnte einfach nicht mehr weiterfahren, wurde dann vom Kampfrichter aus dem Rennen genommen und tatsächlich war es so, es hat sich jetzt nochmal aufgeklärt, dass dieser Gedanke dann in der Woche darauf bei der Challenge Rot zu starten gar nicht von Jonas Schomburg kam, sondern das war so ein bisschen Überredungstaktik von dem Kampfrichter, der dann meinte, ja, ich muss dich jetzt hier rausnehmen, aber du kannst ja bestimmt nächste Woche in Rot starten. Dass ich das einfach auf die Fahne geschrieben und Felix Weichshöfer hat dann einmal kurzerhand natürlich bei ihm angerufen und das war alles kein Problem. Der zweite Platz in Rot, dann, du hast es angesprochen, das großartige Rennen in Nizza und dann auch noch, was ich immer noch am krassesten finde, dann eine Woche später bei den T100 in Spanien an den Start zu gehen und da Zweiter zu werden, nach der Ironman WM, also richtig starkes Ergebnis. 73 WM, auch eine tolle Vorstellung gemacht. Also Jonas Schomburg, der Triathlet des Jahres national vor Mika Not und Patrick Lange, die auf den Plätzen 2 und 3 landen.
Ja, Mika Not, muss man ja auch sagen, einfach komplett verdient. 6 Starts, 5 Podiumplätze. Immer noch im Kampf dabei, irgendwie die T100 Tour irgendwie mitzubestimmen, hat er dann natürlich auch noch Chance, das unter ganz, ganz widrigen Bedingungen zu gewinnen, aber dass er da auf der, ja, in diesem Weltmeisterschaftsformat am Ende auf dem Podium stehen wird, sieht ziemlich danach aus und da zeigt sich einfach wirklich irgendwie so ein Athlet, der, ich finde, er wirkt ja immer schon sehr still, so im Gesamtumgang. Mhm. Ganz anderer Charakter als so manche andere Leute, die ja ganz laut auftreten. Aber Mika Not wirklich so ein stiller Arbeiter, der einfach wirklich eine Wahnsinnssaison hingelegt hat und also an das angeknüpft hat, was er im vergangenen Jahr schon gezeigt hat. Und das eben mit so einer Konstanz über alle Rennen auf dem hohen Niveau und auch eben mit den Entscheidungen, wo ich sage, dass die auf jeden Fall für sein gesamtes Rennen oder für den gesamten Jahresverlauf, Saisonverlauf ja absolut sinnvoll waren. So hat er ja die T100 in Spanien ausgelassen und gesagt hat, er konzentriert sich da auf die beiden Übersee oder über das Wollongong T100 in Australien und dann eben Dubai. Und gut, Singapur ist ja vielleicht nicht unbedingt so, oder ich meine, er ist ja richtig gut reingestartet, hatte dann ja dann diese Kreislaufprobleme oder ist einfach komplett hochgegangen, hat noch den 9. Platz ins Ziel gerettet. Aber danach, auf dem Niveau der T100, immer wieder schwimmen, Radfahren, laufen, ruft er einfach alles ab, zeigt eben auch beim Radfahren, dass er da teilweise die Spitzen mitgehen kann. Und ja, selbst wenn es jetzt so ist wie beim letzten Rennen in Dubai, dass man sich da mal irgendwie verzählt oder sonst irgendwas, ist es ja trotzdem so, dass da alles passt. Und ich meine, 2 dritte Plätze nach dem 9. in Singapur und dann London, Wollongong und Dubai jeweils einen 2. Platz ist einfach, ja, richtig stark.
Ja, man muss einfach sagen, er ist schon der Kandidat, der Hayden Wild irgendwie auch am nächsten gekommen ist in den vergangenen Rennen, wo jetzt auch Jelle Gens nicht dabei war, Maarten van Riel nicht dabei war. Wir hätten es natürlich gerne in Dubai gesehen, wie nah Maarten van Riel Hayden Wild am Ende doch gewesen wäre. Aber es ist so. Und Mika Not, wie du gesagt hast, richtig konstant unterwegs. Für Patrick Lange war es ein gegessenes Jahr, würde ich sagen. Ein Jahr, in dem vieles nicht nach Plan lief. Hatte ja schon im Frühjahr mit Verletzungen zu tun, deswegen war das Abschneiden in Oceanside nicht optimal, musste dann ja auch seinen Start beim Ironman Texas absagen. In Frankfurt mal wieder keinen guten Tag erwischt und in Nizza auf dem Rad schnell viel Zeit verloren, dann noch sehr viel Ehrgeiz und Wille bewiesen mit dem zweitschnellsten Marathon des Tages, aber ja, ein Beweis von mentaler und sportlicher Stärke, der ihm am Ende den 3. Rang sichert.
Ja, Ich meine, so dieses mentale immer dran glauben und nicht aufzustecken ist, glaube ich, echt so die Stärke von Patrick Lange. Und bei so einem Marathon in Nizza, das ist schon beeindruckend. Mit einer 2:31:33 ist er ja da über die Allee da gefegt. Und das eigentlich nach einer Situation, wo er vom Laufen, wo er vom Rad gestiegen ist und die ja wirklich aussichtslos war, zu den Zielen, die er sich eigentlich für Nizza gesetzt hat, umso beeindruckender und dann wahrscheinlich hier auch damit gewürdigt, dass er eben Dritter beim Athleten-National wird.
So ist es. Und das waren die nationalen Athleten. Kommen wir zu den internationalen Athletinnen und Athleten. Die Triathletin international, wie sollte es anders sein, ist die Ironman-Weltmeisterin Solveig Løfseth, die einfach ja ein beeindruckendes Jahr auf der Langdistanz gefeiert hat. Ihr Debütjahr, meine ich, auf der Langdistanz. So richtig dafür entschieden hat sie sich eigentlich erst bei der 73 WM im vergangenen Jahr in Neuseeland, als sie so ein bisschen mit Kasper Stornes und den Dänen zusammen trainiert hat und die sie dann so ein bisschen überzeugt haben, dass so ein Schritt auf die Langdistanz nach so einem olympischen Jahr vielleicht doch mal ganz gut wäre für ein bisschen Abwechslung. Und es hat sich ausgezahlt, das kann man nicht anders sagen. Also Rookie-Rekord beim Debüt in Hamburg aufgestellt, dann den Ironman Lake Placid gewonnen und dann noch Ironman-Weltmeisterin geworden. Also kein Wunder, dass das Voting so ausfällt.
Ja, ich meine, sie ist ja schon mit einem richtig starken Rennen beim Ironman 73 je Solo reingestartet. Das fällt, finde ich, so ein bisschen immer unter den Tisch.
Den hat sie auch noch gewonnen, ja.
Den hat sie auch gewonnen und da hat sie ja auch schon eine Radleistung gezeigt, die wirklich bombenstark war. Ist da wirklich allen Athletinnen weggefahren und hat es dann auch schon mit einer echt guten Laufzeit ins Ziel gebracht. Also eine 1:16:28 ist sie da gelaufen. Daniela Kleiser war da die schnellste an dem Tag mit einer 1:15:16. Und wie wir schon gesagt haben, Daniela Kleiser zählt einfach zu den allerschnellsten Läuferinnen. Von daher war das schon echt eine enorme Leistung. Und ich finde, so ihre 8:12:28 in Hamburg sind aufgrund dieses Duells von Katerina Matthews und Laura Philipp irgendwie voll untergegangen. Ja. Dieser dritte Platz von ihr war megamäßig stark und auch so, wie sie das Rennen eben bestritten hat. Also hier ist ja, anders als Jonas Schomburg, hat sie es ja geschafft, ihre Extensions oder Aerobuster ja wieder anzuschrauben oder anschrauben zu lassen. Und da dann trotzdem auf dem Rad da irgendwie so mitzugehen und dann, gut, ich meine, die beiden Marathonleistungen von Laura Philipp und Katerina Matthews waren an dem Tag einfach enorm, muss man auch einfach gestehen. Und ich weiß gar nicht, ob sie vorher schon mal jemals einen Marathon gelaufen ist. Und ich weiß selber, wie es sich anfühlt, wenn man in so einen Ironman-Langdistanz geht. Und so.
Und dann auch noch in Hamburg.
Ne? Und dann auch noch in Hamburg. Und so überhaupt keine Ahnung hat. Natürlich hat sie ja wahrscheinlich auch einen Longrun gemacht oder ein paar Longruns. Aber dennoch ist ja was anderes, so diesen Marathon wirklich in einem Wettkampf zu laufen.
Ja, sie hat auch in einem anderen Interview gesagt, dass sie in Hamburg erstmal nur so das angucken wollte, wie sich sowas anfühlt und eigentlich gar nicht so richtig racen konnte, weil sie einfach nicht wusste, was sie erwartet. Und dann bei ihrer zweiten Langdistanz in Lake Placid, da konnte sie dann schon mal nochmal ein bisschen pushen, weil sie einfach weiß, wie es sich dann anzufühlen hat und wie es sich anfühlen sollte. Und deswegen auch dann nochmal eine deutliche Steigerung dann da.
Wie war Solveig Løfseth in Lang am Waldsee? Was hattest du so den Eindruck, als ob sie da so in dieser Triathlon-Profi-Community voll drin ist? Oder sie wirkt ja schon auch eher immer so dieses fröhliche, eher schüchterne Frau wirkt sie. Wie war es da?
Nee, also da ist ja immer das große Get-Together und alle verstehen sich eigentlich immer ganz gut und die Stimmung ist gut. Und sie war natürlich da, Kasper Stornes war da, ihr Freund war auch da. Also sie hatte immer Begleitung und sie wirkte auch sehr, sehr glücklich und gelöst und ganz entspannt an dem Abend. Und sie haben auch noch ein schönes Geschenk bekommen, weil Kasper Stornes ist großer Nutella-Fan. Und beide haben so ein Nutella-Glas bekommen mit eigenem Namen vorne drauf als Schriftzug.
Welche Größe? Kilo? Kilo? Oder
ich glaube, das halbe Kilo
war
es. Ja. 10 Kilo.
es gibt doch so.
So Eimer.
Ja, so. Ja,
so groß war es nicht.
Aber so ein Eimer mit einem Namen drauf sieht auch nicht.
Da haben sich beide sehr drüber gefreut und beide große Nutella-Fans. Also das nächste Carbo-Loading kann kommen.
Okay, mit oder ohne Butter?
Das habe ich jetzt nicht gefragt.
Oh Mann.
Ich spreche tatsächlich am Donnerstag nochmal mit ihr für unsere nächste Ausgabe. So viel darf ich schon mal spoilern. Da gibt es ein kleines Interview mit ihr. Da kann ich sie gerne nochmal fragen.
Gerne.
Wenn dir das auf der Seele brennt.
Ja. Das brennt mir unter den Fingernägeln. das würde ich schon gerne wissen, ob ich mich da dann noch mehr mit ihr committen kann oder ob da noch so ein kleiner Zwist zwischen uns entstehen könnte.
Was sagst du denn?
Am allerbesten ist salzige Butter. Also salzige Butter, dann Nutella, das ist die beste Kombination. Aber ja, wenn es keine salzige Butter gibt, geht auch nur Butter. Kannst du auf jeden Fall dann als Vorschlag geben.
Das mache ich mal. So, auf Platz 2 bei der Triathletin International die Ironman 70.3 Weltmeisterin Lucy Charles Barkley vor der Pro Series Siegerin Katrina Matthews.
Ja, muss man auch einfach sagen, bei beiden komplett verdient. Lucy Charles Barkley, glaube ich, auch vielleicht, selbst wenn sie jetzt diese Weltmeisterschaft auf Hawaii nicht gewonnen hat, ist es einfach eines ihrer stärksten Jahre, würde ich einfach komplett so sagen, wie sie sich als Athletin eben in der T100-Serie zeigt, wie sie sich läuferisch weiterentwickelt hat. Sie hat einfach, es ist einfach nicht nur dieses Schwimmen und gute Radfahren, sondern sie hat hinten rauf diesen Lauf, hat sie auch jetzt bei der 73-Weltmeisterschaft in Marbella einfach nochmal ganz, ganz beeindruckend unter Beweis gestellt und da ja auch keine Athletinnen, die hinter ihr irgendwie No-Names waren, sondern da wirklich von Anfang an gezeigt, wo Lucy Charles Barkley läuft. Von daher komplett verdient und auch mit Katrina Matthews, ja, also ich glaube, da werden wir auf jeden Fall eine sehen, die
mal wieder Vize-Weltmeisterin.
Aber wobei dieses Mal wieder würde ich auch wegnehmen. Das ist einfach, ja, beeindruckend. Also wie sie da den Marathon auch runtergerannt ist, die hat wirklich auch eine überragende Saison gezeigt. Sieg beim Ironman Texas eben, dann auch mental mega stark gewesen beim Ironman Hamburg. So dieses Zepter eigentlich in die Hand genommen und versucht, wirklich dieses Rennen zu entscheiden. Ein bisschen vielleicht dafür bezahlt, aber dennoch Laufrekord. Und da muss man einfach sagen, Katrina Matthews, ich glaube, die wird schon nochmal Weltmeisterin werden. Oder die muss man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Jetzt natürlich in Marbella ziemlich ärgerlich, dass sie sich da verletzt hat und das Rennen nicht zu Ende bringen konnte, aber vielleicht zum richtigen Zeitpunkt, so Richtung letztem Rennen, Off-Season, und dann kann sie jetzt eigentlich relativ beruhigt die Off-Season genießen, oder hat sie wahrscheinlich schon genossen und jetzt geht es langsam wieder los ins Training.
Wo wir gerade schon bei einer Weltmeisterin aus Norwegen waren, müssen wir natürlich auch zum Weltmeister aus Norwegen kommen, zu Kasper Stornes, der sich zum Triathleten des Jahres international gekrönt hat, vor seinem Landsmann Christian Blumfeld und vor Hayden Wild auf Platz 3.
Ja, lange unterm Radar, wobei ich weiß gar nicht, ob er so lange unterm Radar war. Er war auf jeden Fall immer so derjenige, der so ein bisschen im Schatten von Christian Blumfeld und Gustav Iden stand. Wobei man, finde ich, letztes Jahr schon ihm so ein bisschen eigentlich auf dem Schirm haben musste. Ich meine, er hat eher so diesen nicht großartig stark besetzten Ironman 73 Warschau gewonnen, aber war ja auf jeden Fall schon in einer richtig guten Form Richtung der Weltmeisterschaft in Neuseeland, wo er sich dann verletzt hat. Und dann muss man aber einfach sagen, dass er, wie er in dieses Jahr reingestartet ist, war dann schon so. Gut, er hat erst den WTCS Abu Dhabi mitgenommen, dann beim Ironman Oceanside hat es irgendwie noch nicht so hundertprozentig funktioniert bei ihm. Da hat er, glaube ich, das so relativ schnell abgehakt. Da war auf jeden Fall so, fand ich sehr cool zu sehen, wie es war, dass eigentlich immer wieder einer der Norweger oben stand. Bei Oceanside war ja Gustav Iden. Kasper Stornes war ja auch wirklich lange noch im Geschäft und dann so, dass er es beim Laufen halt echt nicht hinbekommen hat. War dann 1,26er Halbmarathon und hatte da ziemliche Probleme, aber dann schon fand ich beim Ironman Texas, als er sich da mit Platz 5 qualifiziert.
Ja, auch bei seinem Debüt.
Genau, auch bei seinem Debüt. Das war sein Langdistanzdebüt. Hat er sich ja direkt für die Ironman Weltmeisterschaft qualifiziert und dann kam so der dritte Waggon der Norwegian Hype Train eigentlich richtig ins Rollen, kann man sagen. Also, ich meine, beim Ironman 73 Aix-en-Provence, war es einfach so, dass er da ja mit Christian Blumfeld zusammen den Franzosen gejagt hat, der zwischenzeitlich auf Platz 1 war und hat ja dann wirklich mit Christian Blumfeld Schritt gehalten und Simon Vigne da überholt. Also ja, war einfach schon, glaube ich, so dieses erste Fingerzeig in die Richtung von wegen, ich bin derjenige, mit dem ihr auf jeden Fall rechnen müsst.
Ja, und dann natürlich der Ironman Frankfurt, die klasse Vorstellung von ihm mit dem dritten Platz, wo er auch so ein bisschen, ja, noch Druck von Gustav Iden ein bisschen kam am Ende, er konnte es aber noch ganz gut managen. Dann den zweiten Marathon, den er gelaufen ist, nach Texas, da eine 2,45, in Frankfurt eine 2,35. Also eine deutliche Steigerung und halt auch diese Zeiten, die man braucht, um da vorne mitzuspielen. Und dann natürlich der 2,29er Marathon in Nizza. Das erste Mal, dass ein Sub-2,30 Marathon gebraucht wurde, auch um Rennen zu gewinnen. Der Weltmeistertitel und dann nochmal jetzt der dritte Platz bei der 73 WM. Also ganz klar der Triathlet des Jahres, kann man so sagen. Christian Blumfeld, ja, der so ein auch hier mal wieder leer ausgeht mit dem zweiten Platz. Bei dem hat es ja in diesem Jahr gar nicht funktioniert, zumindest bei den, ja, am Anfang schon bei den großen Rennen. Also am Anfang des Jahres war er gut dabei, hat den Ironman Texas gewonnen, hat Aix-en-Provence gewonnen, wir haben drüber gesprochen, den Ironman Frankfurt. Eigentlich sah alles danach aus, als könnte er auch mal wieder Ironman-Weltmeister werden zum zweiten Mal. Hat dann leider nicht gereicht und auch bei der 73 WM musste er sich dann noch auf den letzten Metern im Sprintduell mit Jelle Gehns geschlagen geben. Und es war irgendwie so ein, ja, er hat zwar die Pro Series gewonnen und das freut ihn auch, weil das schon irgendwie auch das Ziel des Jahres war, aber er meinte, ja, den Sieg der Pro Series, den würde ich eigentlich lieber gegen jeden Titel eintauschen, den man hier so hätte gewinnen können.
Ja, ich finde, das Beeindruckende bei Christian Blumfeld ist ja einfach, wie er dann auch immer wieder zurückkommt. Hat er nach der Ironman Weltmeisterschaft in Nizza ja wirklich diesen Fokus direkt eigentlich irgendwie wieder auf Marbella gelegt. Und wenn man sich anguckt, welche, ja, Kurzdistanz Fähigkeiten oder ja, Fähigkeiten Jelle Gehns mitbringt, dann war es auch einfach schon echt beeindruckend, ja, wie er gelaufen ist in Marbella. Und da kann man, klar, hat er das Rennen in Marbella auch verloren, aber es war ja wirklich ein Rennen auf Augenhöhe. Er hat da versucht, die Spitzen zu setzen, auch das Ding zu ziehen. Und selbst wenn es jetzt eine Saison war ohne eine Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft, würde ich auch nicht sagen, dass das irgendwie keine gute Saison war. Natürlich ist es ärgerlich.
Christian Blumfeld wird das sagen.
Ja, aber er stand bei beiden Weltmeisterschaften dennoch auf dem Podium und man muss auch einfach anerkennen, dass er mit den Rennen wie Frankfurt und Texas die Saison auch geprägt hat. Und ja, dann ist es einfach so, ja, eine ganz bittere Pille für ihn, aber ich glaube, da könnte noch was kommen. Also wie war, was hat Gustav Iden gesagt, so von wegen, ja, wenn Christian Blumfeld wütend gemacht wird, dann ist es kein gutes Zeichen in die Richtung. Das heißt,
gutes Zeichen für nächstes Jahr.
Genau, kein gutes Zeichen für nächstes Jahr.
Ja, der ist heiß jetzt und der will natürlich wieder einen Titel gewinnen. Ein Titel gewinnen in diesem Jahr wird vielleicht noch Hayden Wild, der ja auch bei der T100 der Top-Athlet ist, eigentlich führt kein Weg so richtig an ihm vorbei. Platz 3 hier bei der Abstimmung zum Triathleten des Jahres international. Eine logische Folge eigentlich dieser Saison.
Ja, also die Dominanz, die er da an den Tag legt, ist echt eine Sache, die man erstmal Rennen für Rennen wieder abrufen muss. Nur gestoppt von Runden-C-Fehlern, kann man ja so ungefähr sagen. Aber ich glaube auch, wenn da jetzt nicht nochmal irgendwie was Komisches passiert, sollte er das letzte Rennen jetzt beim Finale der T100 Tour auch für sich entscheiden und dann fast einen Clean Sweep eigentlich nach Hause bringen. Mit den Rennen, die dann gewertet werden, ja sowieso, aber auch mit allen Rennen, die er bestritten hat. Von daher finde ich das schon sehr interessant, wie er da die T100 Tour bestritten hat. Und ich finde, er ist so ein Athlet, der würde mich auch mal interessieren, wenn er auf die Langdistanz wechselt.
Ja, das, ich glaube, darauf warten wir alle. Oder zumindest mal, dass es ein Duell gibt zwischen ihm und Christian Blumfeld. oder von mir aus auch noch mit den anderen Norwegern, aber Jelle Gehns und Maarten van Riel gerne auch noch, aber also da bin ich auch sehr gespannt. Das ist schade, dass er sich auch in diesem Jahr nicht für die 73-WM qualifiziert hat, sonst wäre das, glaube ich, sehr spannend da geworden, wenn die zu dritt unterwegs gewesen wären an der Spitze.
Ja, da finde ich sehr interessant, wie so dieses kommende Jahr die 73-Weltmeisterschaft ist. Mit Nizza liegt ja dann vor der Ironman-Weltmeisterschaft, jetzt die letzten beiden Jahre jeweils danach.
Ja.
Das Profil ja wirklich nochmal ganz anders, wenn man sich an 2019 erinnert, dann geht ja wirklich nur einmal raus aus Nizza, dann lange den Berg hoch und dann hat man eine lange Abfahrt. Das heißt, da darf man wirklich eventuell den Gedanken daran verschwenden, ob man nicht eventuell irgendwie ein leichtes Rennrad mit Aerobars nimmt, anstatt ein Triathlonrad. Aber dadurch ist es halt auch nochmal ein ganz anderes Rennen als jetzt Marbella, wo es auch den Berg hochging, aber irgendwie alle ordentlich zusammengeblieben sind. Da ist es, glaube ich, echt dann Richtung nächstes Jahr nochmal ganz anders entscheidend. Und ich bin irgendwie gespannt, wer sich da eventuell committet und die 73-Weltmeisterschaft mitnimmt. Aber so von der Gesamtdynamik ist es auf jeden Fall nochmal was ganz anderes.
So ist es. Und bevor wir jetzt zum Aufsteiger des Jahres und zur Aufsteigerin des Jahres und zum Coach des Jahres kommen, machen wir noch einmal kurz Werbung. Diese Folge wird euch präsentiert von Sportbrennstoff, genauer gesagt von Sportbrennstoff Erholung, denn das Erholungsprodukt unterstützt im täglichen Training gezielt die schnelle Regeneration, indem es wertvolle Proteine, Kohlenhydrate und Mineralstoffe liefert, die Muskelaufbau und Erholung effektiv fördern und so zu einer konstant hohen Leistungsfähigkeit beitragen. Damit das noch leichter geht, gibt euch Sportbrennstoff einen Shaker bei der Bestellung einer Packung kostenlos mit dem Rabattcode C&L Recover dazu. Das Ganze ist gültig bis zum 31.12., also noch jetzt schnell eine Packung Sportbrennstoff Erholung mit einem passenden Shaker sichern. Alles weitere dazu unten in den Shownotes. Die Aufsteigerin des Jahres ist kein Nachwuchstalent. Ich glaube, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich weiß nicht, ob sie die älteste Aufsteigerin des Jahres ist, die wir schon mal hatten. Sie hat auch selber schon Witze darüber gemacht am Samstag. Also ich darf das alles hier sagen, ohne eine Schelte dafür zu bekommen. Die Rede ist natürlich von Leonie Konchala, die ein richtig starkes Jahr hatte in diesem Jahr, auf der Langdistanz ja schon jetzt den großen Durchbruch gefeiert hat auf jeden Fall, die ja auch nebenberuflich als Ärztin tätig ist, ist Fünfte geworden beim Ironman Hamburg und dann der 9. Platz auf Hawaii. Ich glaube, wenn man Vollzeit nebenbei als Ärztin arbeitet, dann ist das schon richtig beeindruckend anzusehen.
Ja, vor allem das Interessante ist, mit Leonie Konchala war ich mal, oder wir hatten beide zusammen den Coach, unseren ehemaligen Golo Röcken. Und bevor ich meinen ersten Triathlon hatte oder meine erste Langdistanz 2021, haben wir so einen gemeinsamen Probewettkampf gemacht oder so ein Belastungsding einfach. Da hatten wir uns alle in Hamburg an der Möhe an der Regattastrecke getroffen und haben dann so eine Art Mitteldistanz gemacht. Und da habe ich Leo dann das erste Mal kennengelernt und es war dann schon irgendwie so, oh, Profi-Triathletin. ich meine, das ist ja schon was. Da guckt man dann so hin und da muss man sich einfach schon einmal vor Augen führen, welchen Weg sie jetzt gegangen ist. Also ich glaube, sie hat da schon echt ganz viele Entscheidungen richtig getroffen. Hatte ja dann auch einen Trainerwechsel. Beruflich hat sie sich einfach nochmal neu entwickelt, neu gefunden und dann halt auch schon gesagt, dass sie sich nochmal für dieses Profitum ganz anders committed, als sie es eventuell in den Jahren davor gemacht hat. Und mit der Platzierung jetzt auf Hawaii und mit der gesamten Saison ist es, glaube ich, schon so ein ziemliche Bestätigung für sie, dass es einfach wirklich funktioniert hat. Sie aktuell, glaube ich, mit allen Veränderungen, die sie so getätigt hat, einfach auf dem richtigen Weg ist. Und umso ärgerlicher, ich weiß nicht, ob sie da was bei der Selfish Night dazu gesagt hat, ist das für sie natürlich, dass sie da jetzt beim Ironman Cozumel aussteigen musste und die Qualifikation nicht frühzeitig geholt hat. Da kann man, glaube ich, auch gespannt sein, in welche Richtung es dann als Quali-Rennen geht für sie. Ich meine, zu weit nach hinten verzögern ist dann auch echt nervig oder nervenaufreibend.
Ich denke, Hamburg ist wieder eine gute Option.
Hat sie auf jeden Fall zweimal geschafft, ne?
Ja. Also du hast Cozumel angesprochen, das ist echt eine krasse Geschichte, weil sie hat einfach im Rennen Lungenödem entwickelt. Also
Wie hat sie irgendwie erzählt, wie sie das gemerkt hat?
Nee, das leider nicht, aber allein das so zu lesen, finde ich irgendwie, ist schon Lungenödem im Rennen entwickelt, krass. Also es gab natürlich keine andere Option als ein DNF. Ist rational völlig klar, aber ich glaube, dass das im Kopf schon wehtut, wenn man dann so früh noch versucht, die Quali zu holen und eigentlich auch schon ganz gut im Rennen liegt und dann ja durch sowas ausgebremst wird. Es ist natürlich schön, dass es ihr wieder gut geht und alles drum und dran, aber schade ist es natürlich trotzdem.
Ja klar, also wenn du nachher bei sagst, okay, ich möchte diese Erfolgswelle nochmal mitnehmen, schwimme auf der und dann eigentlich bis zu der Lieblingsdisziplin von ihr vom Laufen, wo sie ja auch die Entscheidung jeweils zieht, dass sie da dann aussteigen muss und dieser ganze Aufwand mit nach Mexiko kommen, weiter trainieren, nochmal fit bleiben, das ist, gehört ja irgendwie alles dazu, nochmal alles unter einem Hut kriegen, ja, und dann irgendwie das nicht so hinzubekommen, absolut, aber da muss sie, denke ich, eher nach vorne schauen und gucken, dass es dann halt Richtung kommendem Jahr wirklich gut läuft, aber wie du sagst, Ironman Hamburg auf jeden Fall ein gutes Pflaster für sie. Gibt ja auch über, dadurch, dass die Europameisterschaft für die Profi-Triathletinnen ist hier in Hamburg, ja auch immer mehr Plätze und von daher können
es... Ich glaube, 4 Slots müsste es geben.
4 Slots ja. Gibt es, genau, dadurch, dass es eine Kontinentalmeisterschaft ist, ja, könnte es wahrscheinlich gut werden für sie.
Ich bin gespannt auf das nächste Jahr. Also Leonie Concella, die Aufsteigerin des Jahres. Der Aufsteiger des Jahres ist ebenfalls kein junger Athlet mehr, aber ein bisschen jünger noch als Leonie Concella. Es ist Lasse Priester, der auch sein Debütjahr auf der Mitteldistanz gegeben hat. Zumindest mal auf der Mitteldistanz. Was dann im nächsten Jahr folgt, sehen wir noch. Aber ich glaube, er bleibt auf der Mitteldistanz. Auf jeden Fall mal längere Strecken als die Kurzdistanz nach der verpassten Olympia-Quali im vergangenen Jahr, wo er sich ja lange gebettelt hat mit Jonas Schomburg um den letzten Platz für Paris, wo er dann ja auf einmal so einen Leistungsabfall hatte und keiner so genau wusste, woran es überhaupt liegt. Dann ist er zurück nach Deutschland geflogen nach den Rennen in Chengdu und in Yokohama von der WTCS und hat dann festgestellt in einem Medizincheck, dass er tatsächlich im Rennen in Chengdu einen Herzinfarkt hatte. Danach wurde natürlich erstmal alles auf Eis gelegt, lange keinen Sport gemacht, bis dann irgendwann die Bestätigung kam, er kann wieder anfangen zu trainieren und er darf auch in den Leistungssport zurückkehren. Für ihn war dann klar, er würde es erstmal auf der Mitteldistanz versuchen, gerade in diesem Übergangsjahr, wo ja auch noch keine Punkte für die Olympia-Quali gesammelt wurden. Und das erste Rennen in Jesolo lief erstmal enttäuschend mit dem 27. Platz, aber dann die zweite Mitteldistanz im Kraichgau direkt gewonnen. Und also besser kann man, glaube ich, gar nicht da reinstarten. Vierter geworden beim 73 Zell am See. Dann hat er noch letztens die Challenge Forte Village gewonnen. Also auch da ein richtig schönes Comeback und richtig schön zu sehen, dass er wieder vorne mit racen kann.
Ja, wahrscheinlich nicht ganz so den Saisonabschluss, den er sich dann gewünscht hat mit Platz 25 bei der 73-Weltmeisterschaft in Marbella, da war es auf jeden Fall so, dass es beim Fahrradfahren auf jeden Fall noch ein größerer Abstand war, aber ja, die 5-schnellste Laufzeit zeigt einfach, welches Potenzial halt auch auf der Mitteldistanz bei ihm drinsteckt. Eine 1:09:24 ist halt auch nicht so weit weg von Christian Blumfeld und Jelle Gens, die eine 1:07:35 beziehungsweise 54 hatten. Ja, da sieht man einfach, von der Kurzdistanz auf die Mitteldistanz funktioniert dann doch. Und so wie du gesagt hast, die Ausrichtung bei ihm steht ja schon, sodass er sich da fürs kommende Jahr komplett committed hat. Das heißt, da darf man auf jeden Fall einen weiteren Kurzdistanzathleten auf der Mitteldistanz beobachten und in welche Richtung es da geht.
Ja, ich habe mich auch persönlich, also ich natürlich journalistische Neutralität und so, aber ich muss sagen, ich hatte ja noch ein Interview mit ihm geführt, auch zu seiner Herzinfarktgeschichte am Anfang des Jahres, als dann wieder feststand, dass er wieder in den Leistungssport zurückkehren kann und als er dann das Rennen im Kraichgau gewonnen hat, habe ich mich einfach auch persönlich für ihn gefreut, weil es war einfach schön zu sehen, ihn wieder nach dieser ja doch sehr herausfordernden und Phase und diesem krassen Schicksalsschlag einfach wieder so vorne oben auf einem Podest zu sehen, war einfach schön und ist einfach auch gut für den Sport, wenn wir weiter noch schnelle junge Deutsche auf der Mitteldistanz oder auf den längeren Strecken generell haben. Auf der Kurzdistanz ist ja Henry Graf, der Shootingstar gerade, würde ich mal sagen, der ist ja auch im vergangenen Jahr Aufsteiger des Jahres geworden. Also ich glaube, da ist die Zukunft ganz gut aufgestellt.
Jo. Fabian Kraft wurde Zweiter, Johannes Vogel wurde Dritter. Johannes Vogel auch so ein bisschen die tragische Figur vielleicht. Mit dem Ironman 73 hat er sich dieses Jahr seinen ersten Profisieg geholt. Hat sich ja dann in Frankfurt noch qualifiziert für die Weltmeisterschaft in Nizza und ist dann bei der Bundesliga gestürzt und hat sich ja eine Verletzung im Knie zugezogen, sodass die gesamte Saison zu Ende war. Sehr ärgerlich und Dann können wir auch noch einmal der Vollständigkeit halber die Plätze 2 und 3 bei den Newcomerinnen der Frauen sagen, und zwar Marit Lindemann, Age-Grouperin, die aktuell die schnellste Age-Grouperin der Welt ist, mit einer 8:48.40 beim Ironman Italy unter der 9-Stunden-Marke geblieben. Hat sich jetzt auch entschieden, im kommenden Jahr als Profi-Athletin zu starten. Also echt ein rasanter Aufstieg. Und dritte wurde Franka Rust, die ja vielleicht vielen noch gar nicht so bekannt ist, aber die diese Saison einfach wirklich mit einer extremen Konstanz und Entwicklung gezeigt hat, dass wir auf der Kurzdistanz auf jeden Fall keine Nachwuchsprobleme haben. U23-Weltmeisterin geworden und die insgesamt da auch dieses Jahr wirklich sehr konstant und stabil durchgegangen ist. Da darf man wirklich irgendwie in Richtung LA schauen und gucken, ob Franka Rust es da schafft, die Konstanz beizubehalten und sich in dem wirklich richtig starken Frauenfeld durchzusetzen, um da einen Startplatz zu bekommen.
U23-Weltmeisterin ist sie nicht geworden. Sie war beste Deutsche bei der U23-Weltmeisterschaft.
Europameisterin, richtig. Genau. Sorry.
Kein Problem. Genau das zu den Athleten. Bleibt noch der Coach des Jahres und danach der Lifetime Award. Coach des Jahres Philipp Seib, der jetzt, glaube ich, mit seiner Ehefrau Laura Philipp zusammen schon zum dritten Mal beide Preise mit nach Hause nehmen durfte. Also sowohl Coach des Jahres dreimal gewonnen, als auch Athletin des Jahres national dreimal gewonnen. Ich glaube, die Awards sind da im Wohnzimmerschrank ganz gut aufgehoben. Da dürften noch ein paar mehr Pokale stehen, glaube ich, am Ende der Saison. Aber klar, Philipp Seib, der Coach des Jahres vor Dan Lorang und Ben Ressel. So die üblichen Verdächtigen.
Ja, ich meine, Philipp Seib hat ja seit diesem Jahr auch noch mit Rico Bogen und Dani Beckegaard zwei weitere mit in sein Coaching wieder aufgenommen, nachdem er da erstmal ein bisschen zurückgetreten ist und sich nur auf seine Frau konzentriert hat. Da sieht man ja auch mit Rico Bogen, dass es auf jeden Fall ganz gut läuft. Und dann Lorang und Ben Ressel. Ben Ressel mit Jelle Gehns, er auf jeden Fall auch dieses Jahr sehr erfolgreich gewesen. Patrick Lange nach dem Höhenflug im letzten Jahr vielleicht dann so ein bisschen gedämpfter gewesen, aber dennoch da auch richtig gut unterwegs. Und dann Lorang, muss man natürlich auch sagen, bei der 73-Weltmeisterschaft mit Lucy Charles und Taylor Nipp eben zwei auf dem Podium gehabt. Das ist halt...
Auf Hawaii auch fast.
Fast. Ja, ist natürlich so eine Sache. Bei ihm darf man immer nicht vergessen, dass er kein Deutscher ist, aber gerne als Deutscher bezeichnet wird. Aber da auf jeden Fall.
Wir vergessen das auch manchmal. Wir denken immer, deutscher Trainer Dan Lorang, aber nee, der kommt ja aus Luxemburg.
Richtig. Ja, von daher. Aber ja, eben auch mega erfolgreich einfach unterwegs. Und gerade, glaube ich, so im Feld von Profiathletinnen, zwei solche Athletinnen betreuen zu dürfen, ist schon beeindruckend.
Ja. Kommen wir noch zum Lifetime Award, den Award, den wir immer aus der Redaktion für die Lebensleistung oder für das Lebenswerk vergeben. Das haben schon Legenden gewonnen, wie Nicole Leder, wie Hannes Blaschke, Natascha Bartmann, in den vergangenen beiden Jahren Jan Frodeno und Daniela Rief. Und in diesem Jahr war es mal nicht eine Athletin oder ein Athlet, der den Preis gewonnen hat, sondern Alice Weichshöfer, die Queen Mom, wie sie auch genannt wird, die Geschäftsführerin der Challenge Rot und die Initiatorin der Challenge Rot damals vor vielen, vielen Jahren, hat den Lebenspreis gewonnen für ihr Werk und natürlich für ihre jahrelange Arbeit um die Challenge Rot, dann der Wechsel vom Ironman-Label zum Challenge-Label, damals noch Ironman Europe und eins der wenigen Rennen, ich glaube 5 Rennen waren es, bei denen man damals schon Slots kriegen konnte für die WM auf Hawaii. Das einzige Ironman-Rennen in Deutschland war das damals. Dann die schwierige Zeit natürlich mit dem Wechsel zum Challenge-Label und mittlerweile führt sie das Unternehmen mit ihren beiden Kindern Felix und Katrin Weichshöfer. Und sie hat einfach den Triathlon in Deutschland geprägt, das muss man sagen. Und sie meinte, sie hat immer noch viele Ideen und will viele davon umsetzen. Und viele im Büro hoffen manchmal, dass sie morgens aufsteht und sagt, ach, das war's, ich lasse es jetzt sein. Aber sie sagt, den Gefallen tut sie ihnen nicht. Sie wird da auch noch weiter mitwirken.
Jetzt ist es so, dass die Award-Gewinner natürlich möglichst nicht davon Bescheid wissen. Wie hat es bei Alice funktioniert, dass sie in die Halle kam, ohne zu wissen, dass sie hier den Lifetime Award kriegt?
Genau, das Ziel, wie du sagst, ist natürlich immer, dass die Award-Gewinner dann überrascht werden, wenn sie dann aufgerufen werden. Und tatsächlich war es so, dass wir uns aus der Redaktion bei Markus Englert gemeldet haben. Das ist der, ich würde sagen, Cheforganisator in Rot, der auch für die Messe verantwortlich ist und so für die Logistik den Hut auf hat. Und wir hatten so eine kleine Geheimoperation quasi, dass alle Bescheid wussten, dass Alice den Preis gewinnt, außer sie und ihre Kinder, also alle mit dem Nachnamen Weichshöfer, wussten nichts davon. Und sie wurden dann irgendwie nach Langen geschleust mit passender Kleidung. Es hat alles geklappt. Es wurden, glaube ich, Ausreden gefunden. Ich meine, es war ein Grünkohlessen war angesehen und keiner wusste, was von der Selfie schneit. Und natürlich hat es geklappt und zum Glück hat es geklappt. Und war eine schöne Überraschung.
Ja, Challenge Rot, ja, auf jeden Fall auch ein Bucketlist-Rennen vieler Triathleten, die auf der Langdistanz unterwegs sind. Und wenn Alice Walchhöfser da immer noch wahnsinnig viele Ideen hat, da irgendwelche Sachen umzusetzen, da darf man, mal gucken, was sich da eventuell noch ändert oder verbessert oder noch ganz anders gemacht wird. Dennoch eine Preisträgerin, die es auf jeden Fall hart verdient hat.
So ist es. Und wir wollen natürlich auch noch ein bisschen über das Renngeschehen sprechen und das machen wir einmal nach dieser Werbung. Diese Folge wird euch präsentiert von Feels Like, nämlich vom Feels Like Activation Complex. Das ist die neue Geheimwaffe fürs Warm-up, ein smarter Roll-On, den du 5 Minuten vor dem Training auf die Beine aufträgst und die 34 aktiven Wirkstoffe dringen tief unter die Haut ein, aktivieren das Nervensystem, verbessern die Durchblutung und sorgen für eine effizientere Muskelansteuerung. Anders als herkömmliche Wärmesalben arbeitet der Activation Complex nicht nur oberflächlich, sondern gezielt in der Tiefe für höhere Leistungsbereitschaft und weniger Verletzungsrisiko. Kein Wunder also, dass er schon im Profi- und Spitzensport angekommen ist, unter anderem bei der deutschen Fußballnationalmannschaft oder Marathonstars wie Richard Ringer und Henrik Pfeiffer oder auch dem dreifachen Ironman-Weltmeister Patrick Lange. Also, wenn du dein Lauf- oder Triathlon-Training verbessern möchtest oder auf ein Ziel hinarbeitest, probier doch einfach mal den Activation Complex aus. Mit dem Code CL10 bekommst du einen Preisvorteil von 10% und das komplett risikofrei, denn Feelstack hat eine 100-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Also einfach mal den Activation-Komplex ausprobieren auf www.feelstack.sport. Alles weitere dazu auch in den Shownotes.
Renngeschehen, du hast es angesprochen. Ein paar Rennen stehen auf jeden Fall noch aus. Es war auch Rennen. Thanksgiving ist meistens so der Tag, an dem der Blick Richtung Hawaii geht. Und da ist Hawaii nämlich in einem ganz anderen Licht. Und zwar gibt es da immer die Ultraman-Weltmeisterschaft. Die geht über 3 Tage. 10 Kilometer Schwimmen durch den Pazifik. Es ist da sogar erlaubt, mit dem Neo zu schwimmen, weil es so lang ist. Danach geht es am gleichen Tag noch weiter auf dem Rad und knappe 145 Kilometer. Danach am zweiten Tag gibt es nur ein Radfahren und zwar die restlichen Kilometer der 421 werden dann gefahren bis nach Hawi und von Hawi nach Kona gibt es dann am dritten Tag den abschließenden doppelten Marathon.
Das klingt doch nach einem entspannten Wochenende.
Auf jeden Fall durchlebt man da einige Klimazonen so ungefähr. Es ist auf jeden Fall nicht so, dass du da nur an der entspannten Küste und den heißen Temperaturen unterwegs bist. Der schnellste war der Russe Max Knyazev, würde ich sagen, dass er so ausgesprochen. Knyazev,
würde ich auch so sagen.
Hat sich am ersten Tag schon beim Schwimmen abgesetzt, beim Radfahren. Am zweiten Tag deutlich der schnellste gewesen.
Radstreckenrekord aufgestellt.
Und dann war es so, ich hatte es so mitbekommen, dass er beim abschließenden doppelten Marathon auf jeden Fall so ein bisschen eingeholt wurde, sich dann aber dazu besonnen hat, das Rennen anzugehen, so ungefähr. Und hat das Ding dann nach Hause gebracht. Nach 21 Stunden, 27 Minuten, 36 war der 35-Jährige im Ziel und damit Ultraman-Weltmeister.
Das ist flott.
Das ist schon, kann man so sagen. Also, und bei den Frauen hat gewonnen, jetzt darf Kenner Sapkis hat gewonnen, die sich schon einen guten Vorsprung herausgearbeitet hatte und am Ende dann mit 29 Stunden 24, 25 gewonnen hat. Ja, auf jeden Fall mal was ganz anderes, Big Island kennenzulernen, als wenn man nur beim nur die eine Seite kennenlernt.
Ich glaube, da siehst du noch ein bisschen mehr als beim Ironman. Obwohl so ein doppelter Marathon auf dem Queen K stelle ich mir jetzt auch nicht so angenehm vor.
Boah, ich glaube, der zieht sich, ne?
Ich glaube auch.
Also vielleicht so von Harvey runter ist ja vielleicht noch ganz angenehm, aber diese Wellen, die du dann läufst, die sind ja nochmal anstrengender zu Fuß als mit dem Fahrrad. Und dann weißt du, okay, wo ist der halbe Punkt? Waikaloa müsste, glaube ich, so 45 Kilometer sein, irgendwie so. Oder 42. Mhm. Und dann weißt du, boah, jetzt noch einen. Das ist, und dann kommst du irgendwie schon komplett verbraten am Energy Lab lang und denkst so, Mist, man, noch 10 Kilometer so ungefähr. Also, ja, auf jeden Fall traditionell das Ganze auch begleitet worden von Bob Babbitt. Ich glaube, der hat es sogar mal ins Leben gerufen, kann es sein?
Da bin ich überfragt, aber ich meine, sowas schon mal gehört zu haben.
Ja, er ist da, glaube ich, irgendwie auf jeden Fall in der Orga mit dabei. Ja. Und ich glaube, man muss sich auch qualifizieren dafür.
Dafür musst du dich qualifizieren, ja. Richtig. Das ist wie bei Ironman auch die Weltmeisterschaft dann auf Hawaii und es gibt mehrere Ultramans, die man machen kann, um ja da einen Platz zu bekommen.
Ja, mal was ganz anderes, aber auf jeden Fall auch Spannendes.
Das stimmt. Und wir haben noch einen Nachtrag von der vergangenen Woche, denn wir müssen noch zwei DN... Es war gar kein DNF.
Es war
eine lange Marathonzeit von Victor Arroyo Bugallo beim Ironman Cozumel. Wir hatten über Marc Eckeling hatten wir gesprochen und dass er einen langen Tag im Büro hatte. Der von Victor Arroyo Bugallo war noch länger, denn er hat für den abschließenden Marathon 5 Stunden 19 gebraucht hat noch ein kleines Statement bei Instagram abgeliefert.
Ja, er ist uns so ein bisschen zuvor gekommen. Wir waren ja auf jeden Fall dabei, nachzuhaken und zu fragen, was da passiert ist, was man als Profi überhaupt dann noch zu so einer Zeit dann bis ins Ziel bringt. Und da hat er auch gesagt, dass er einmal schon seine Verpflegung verloren hat, beim Radfahren dann schon gemerkt hat, dass es schwieriger wird, aber es irgendwie noch bis auf die Laufstrecke gerettet hat. Und nach anfänglich guten Laufen war es dann so, dass er komplett hochgegangen ist, nichts mehr in sich reinbekommen hat, mehrmals die Toilette aufsuchen musste und dann irgendwann so dieser Zeitpunkt kam, wo ihm die Entscheidung nicht mehr abgenommen wurde, dass der Körper eigentlich gesagt hat, okay, ich call it a day so ungefähr und er das Ding dann aber gedacht hat, irgendwie er ist Profiathlet, er muss das irgendwie nach Hause bringen und dann war es irgendwas zwischen am Streckenrand sitzen, gehen, gucken, dass vielleicht irgendwie was reingeht und er wollte sich das irgendwie dennoch, diesen Zielmoment auf jeden Fall geben, weshalb er da bis zum Ende durchgekämpft hat und die lange Marathonzeit.
Ja, das wird dann doch, so ein Marathon wird dann... Früher oder später irgendwann mal lang, aber ich glaube, für ihn war es sehr lang.
Also, ich meine, ich kenne vom Norseman ja auch so diese Momente, wo man dann irgendwie, oder auch Hawaii, aber dann sitzt man da so auf der Leitplanke, stellt wirklich nicht nur den Moment, sondern sein ganzes Leben in Frage. als Profi-Triathlet dann noch zu sagen, okay, ich ziehe das Ding jetzt hier noch bis auf die Ziellinie durch und gehe, ich weiß nicht, das ist schon sehr hart. Wenn du weißt, du kannst dich nicht qualifizieren, alles ist vorbei. Es ist noch nicht mal die Weltmeisterschaft, wo du sagst, okay, für die Weltmeisterschaft mache ich. Also ja, kann man immer nur hoffen, dass das dann auch so weit ausgeht, dass wirklich nur das irgendwie die Verpflegung war und man dann nicht irgendwelche Verletzungen dann eventuell noch weiter mit reinzieht, weil ich finde, das ist so generell als Athlet, aber dann auch als Profi-Triathlet echt das Schlechteste, was man bekommen könnte dann mit so einem Finish.
Und dann haben wir noch News bekommen von der Siegerin des Frauenrenns beim Ironman Cozumel, von Lisa Perterer, die leider zu spät gekommen ist zur Slotvergabe und ihren Slot nicht annehmen konnte für die Ironman WM auf Hawaii im nächsten Jahr. Und nach eigenen Angaben, so hat sie es zumindest geschrieben, war sie ja gegen 13 Uhr zur Siegerehrung eingetroffen, also auch dann, wann zum Zeitpunkt, wo die Siegerehrung anfangen sollte, und hatte sich dort in die Schlange gestellt, um in den Raum zu gelangen. Und weil die Schlange wohl sehr lang war und der Raum sehr klein, konnte sie nicht wirklich verstehen, was gesagt wurde auf der Bühne. Und aufgrund der schlechten Akustik habe sie über das Mikrofon auch nicht verstanden, dass schon die Pro-Slots bereits vergeben wurden. Und die Kapazität des Raumes erschwerte die Situation zusätzlich. Und es ist jetzt so, dass Lisa Perterer für das Rennen auf Hawaii eine Wildcard bei Ironman angefragt hat. Denn der Slot ging jetzt erstmal an Alette Hurtado auf Platz 5.
Genau, so wie wir vergangene Woche schon einmal berichtet haben. Ja, natürlich ärgerlich, wenn da irgendwie die Kapazitäten nicht passen oder man irgendwie daran gehindert wird. Wahrscheinlich hat sie schon gute Chancen, damit durchzukommen. Anders wäre es natürlich noch ärgerlicher, dass man dann irgendwie da die Saisonplanung nochmal auf den Kopf stellen muss.
So ist ja auch wie bei Arthur Orso, wir haben ja schon in der vergangenen Woche drüber gesprochen, der in einem offiziellen Race Shuttle unterwegs war zur Slotvergabe und das einfach Verspätung hatte und der deswegen seinen Slot verpasst hat. Also ähnlich war es ja jetzt auch wie bei Lisa Perterer, die ja vor Ort war auch und die Räumlichkeiten haben es einfach nicht hergegeben, dass sie da eingreifen konnte.
Also Daumen drücken, dass es funktioniert. Auf jeden Fall, dass die beiden Nachträge zur vergangenen Woche beziehungsweise auch noch zum vorletzten Wochenende vom Ironman Cozumel.
Genau, dann an diesem Wochenende der Ironman 70.3 Bahrain und der Ironman Western Australia. Wir haben schon in der vergangenen Woche ein bisschen drüber gesprochen. In Bahrain haben wir Georgia Taylor Brown zum Beispiel am Start. So wie
India Lee, Marlene de Boer,
genau.
Die stehen drauf. Es stehen 5 Frauen drauf. Insgesamt ein sehr, sehr überschaubares Meldefeld. Ein Großteil von den Athletinnen und Athleten sind alle im Team Endurance Bahrain unterwegs. Das heißt, es ist so ja fast eine Vereinsmeisterschaft, könnte man sagen. Zum Beispiel der Portugiese Vasco Vilaca ist auch einer derjenigen, die jetzt den Schritt von der Kurzdistanz mal auf die Mitteldistanz testen werden.
Ja, da bin ich auch gespannt drauf, Vasco Vilaça, wie er abschneiden wird. Vincent Louis zum Beispiel auch am Start. Peter Hemerick von Vasco Vilaça. Wir haben ein paar Bilder von der Bahn gesehen, vom Radtesten in Aero-Position. Er sah aus wie, er sah aus wie ein Kurzdistanzler auf einem TT-Rad.
Ja, ich fand es auch sehr spannend. Also da sieht man halt auch einfach, dass es echt ein Prozess sein kann, richtig geil auf dem Rad zu sitzen oder so eine Augenweide zu sein. Vielleicht ist die Sitzposition, die er da schon getestet hat, auch extrem schnell, sodass man dann erstmal so drauf sitzen kann. Das sind natürlich so Sachen, die wir nicht beurteilen können, aber auf jeden Fall hat er da schon einige Sachen auf der Bahn getestet, um auch ja vielleicht auf dem Rad richtig konkurrenzfähig zu sein. Auf der Kurzdistanz ist er ja auf dem Rad schon schnell unterwegs. Ja, mal schauen, wieso sein Debüt da ausgeht. Mit Valentin Werns haben wir auf jeden Fall auch einen Deutschen im Meldefeld dabei. Kommt ja auch von der Kurzdistanz, also ein paar Kurzdistanzler, die da ihr Debüt geben oder auf jeden Fall auch mit am Start sein werden. Chase McQueen zum Beispiel auch, der US-Amerikaner, kommt auch von der Kurzdistanz, war schon bei den beim Indoor-Triathlon von Zwift in London, glaube ich, mit unterwegs. Da auf jeden Fall auch einer der die kurzen, schnellen Sachen gut findet.
Dann der Ironman Western Australia. Wir hatten auch schon in der vergangenen Wochenende über die Absage von Sam Laidlaw gesprochen, der ja auf verletzungsbedingt leider doch nicht am Start sein kann. Trotzdem noch ein gut besetztes Feld mit Denise Chevreau, mit Jesper Svensson, Mike Phillips, Nick Thompson, Sam Appleton. Also die Creme de la Creme des australischen und neuseeländischen Triathlons eigentlich am Start. Max Newman, da sind wir auch sehr gespannt drauf, was er zeigen wird. Und im Frauenfeld ist Fenella Langridge mal wieder zurück auf der Langdistanz, zusammen mit Lotte Wilms und Els Visser aus den Niederlanden. Ich glaube, da wird es ein großes Battle geben. Und Alane Siffert hatten wir natürlich auch schon erwähnt. Da sind wir auch sehr gespannt. Also wenn ihr nochmal die ausführliche Berichterstattung dazu sehen wollt, die Vorschau, dann hört gerne nochmal in die Folge von der vergangenen Woche rein. Denn wir müssen jetzt nochmal über ein anderes Rennen sprechen, und zwar den 70.3 Indian Wells mit den großen Granaten Sam Long und Lionel Sanders.
Beides auch absolute Laufgranaten, wie wir wissen. Und jetzt hat Wahoo, der heutige Partner, nämlich auch was Neues. Neben Bike-Computern und auch Smart-Trainern gibt Wahoo nämlich jetzt auch das Kicker Run. Damit wird das Indoor-Training auf ein ganz neues Level gehoben. Und zwar hat das smarte Laufband nicht nur die Trainingsmöglichkeit für euch, sondern eben auch den Run-Free-Modus. Wir haben den hier schon gut testen dürfen in der Redaktion. Und es ist so, dass man eben ohne Knöpfe, ohne Bedienung ganz einfach auf dem Laufband läuft und so auch seine Intervalle laufen kann, ohne dass man die Geschwindigkeit vorgibt, sondern aufgrund der Platzierung auf dem Laufband und der Aktivität, wie man da ist, seinen Lauf eben steuern kann. Ähnlich wie draußen, nur eben wetterunabhängig und komplett integriert in die Plattform wie Swift. Das heißt, wenn du da unterwegs bist, ist es auch so, dass du auch spürst, wie irgendwelche Steigungen sind. Das Laufband überträgt es direkt und selbst Profis wie Lucy Charles Barclay oder die Marathonasse Esther und Henrik Pfeiffer setzen beim Intervalltraining schon auf das Kicker Run. Für Profis auch gerade gut, da Tempi bis 2 Minuten 30 pro Kilometer gelaufen werden kann. Also vielleicht doch eher was für Lionel Sanders und Sam Long. Und das Beste, wenn ihr euch jetzt ein Kicker Run bei ausgewählten Fachhändlern oder direkt auf wahoofitness.com bestellt, bekommt ihr mit dem Codewort Pfeiffer, alles groß geschrieben und mit Doppel-F in der Mitte, ein Kicker Headwind kostenlos dazu. Den smarten Ventilator, der sich nach Herzfrequenz oder Geschwindigkeit steuern lässt, optimal fürs Indoor-Training, weil dadurch, dass man auf der Stelle läuft, fehlt einfach der Fahrtwind oder der Laufwind und man fängt ganz schön an zu schwitzen. Deshalb so ein Headwind auf jeden Fall sehr nützlich. Geliefert wird das Ganze mit White Glove Service. Das Team bringt euch das Laufband direkt ins Haus, baut auf, erklärt alles und nimmt die Verpackung wieder mit. Alles komplett gratis. Das Ganze auch nochmal in den Shownotes, wenn ihr auch frei laufen wollt.
Da haben wir sie wieder.
Da haben wir sie wieder. Unsere Buddies. Lionel Sanders und Sam Long. Ja, in Indian Wells La Quinta auf der Mitteldistanz. Sam Long wahrscheinlich aktuell auf der Wolke 7 seines Lebens mit dem zweiten Kind, das gerade zu Hause geboren wurde. Und Lionel Sanders mit einem späten Saison-Comeback, kann man das so sagen?
Das kann man auf jeden Fall so sagen. Er hat ja dieses Jahr nur zwei Rennen gemacht. Das war einmal der 73 Oceanside und der 73 St. George. Beide gewonnen. Aber man muss auch sagen, die Rennen waren im April und im Mai. danach verletzungsbedingt viel verpasst von der Saison. Es war immer, im August war nochmal ein Comeback geplant. Das musste er dann leider auch absagen. Mit der Ironman WM wurde es dann natürlich auch nichts. Für die wäre er auch qualifiziert von seinem Sieg beim Ironman Canada. Also ein schwieriges Jahr für ihn und jetzt endlich das Comeback. Er steht zumindest mal auf der Startliste. Es kann natürlich in der Rennwoche immer noch viel passieren. Wir hoffen es mal nicht, dass er nochmal absagen muss und dass wir mal wieder so ein legendäres Duell zwischen den beiden bekommen können. Und du hast es gesagt, Sam Long, der ja auch Rückenwind hat, nicht nur, ich würde sagen, privat, sondern auch beruflich, der ja auch noch beim Ironman Arizona im Mitte November den zweiten Platz geholt hat und auch da schon den Slot sichern konnte, sich für nächstes Jahr für Hawaii, er ist endlich mal für die Ironman WM auf Hawaii qualifiziert und auch sehr frühzeitig und ich glaube, das ist einfach nur so ein kleines Abschlussrennen für ihn.
Ja, ich finde es wirklich richtig cool, dass die beiden da nochmal aufeinandertreffen. Lionel Sanders hat ja auch irgendwie erzählt, dass er sein Training nochmal neu erfunden hat.
Natürlich hat er das.
deshalb mal schauen, mit welcher Form er an den Start geht. Auch Sam Long eben absolut cool, dass er sich da nochmal so spät committet und eventuell da auch die Qualifikationen holen möchte, wer weiß. Ich finde, von so den großen Namen sind es dann noch Matt Hansen, Joe Skipper und Jackson Lundry, die da so ein bisschen mit reinkommen. Mhm. Insgesamt finde ich das Meldefeld extrem groß mit 51 Meldungen zu so einem späten Zeitpunkt in der Saison. Vielleicht ist es auch für manche schon wieder so der Einstieg in die Saison anstatt der Ausstieg.
Oder Ersatz für eine harte Trainingseinheit, einfach mal eine Mitteldistanz machen, warum nicht?
So könnte es eventuell auch sein, aber ja, mit allen, also mit Joe Skipper, Matt Hansen sind ja auch noch zwei dabei, die auch extrem schnell laufen können. Mhm. Insgesamt, so wenn man sich die ersten sechs anguckt, sind es jetzt nicht die mega schnellen Schwimmer. Von daher ist es wirklich, finde ich, so ein richtig interessantes Rennen, dass wir hier eigentlich schon sechs bekanntere, größere Namen haben, die aber alle so diese vielleicht kleine Schwäche beim Schwimmen haben und dann aber mit dem Radfahren und Laufen richtig punkten können.
Das ist wirklich bei allen der Fall. Das ist mir gar nicht aufgefallen, jetzt wo du es sagst.
Ja, also.
Das wird ein gutes Radfahren.
Ja, hoffentlich nicht irgendwie so ein Group Ride, aber das kann man dann sehen. Aber ja, und ansonsten, wenn man sich dann irgendwie im Meldefeld dann weiter umguckt, vielleicht noch Colin Zusch, einer derjenigen, die so ein bisschen bekannter sind, aber es ist dann echt nicht so, dass da irgendwie...
Ja, sonst viele Profis aus den USA, zweite, dritte Reihe USA, die, glaube ich, nochmal das Rennen einfach nochmal nutzen, um noch ein bisschen Wettkampfpraxis mitzunehmen. Kein deutscher Mann am Start, dafür haben wir bei den Frauen Anna Büttner, die an den Start geht, und bei den Frauen die großen Favoriten sind Tamara Jewett und Jackie Herring.
Ja, Anna Büttner, jetzt werden sich vielleicht viele wundern, so, wer ist das denn bitte? Anna Büttner hat erst ein Profirennen hinter sich, oder was heißt erst? Sie hat ein Profirennen absolviert, ist dieses Jahr mit einer Profilizenz ausgestattet. Ungefähr genauso lange Zeit wie bei Lyne Sanders liegt zwischen dem ersten und dem zweiten Saisonstart dazwischen, so ungefähr. Anna Büttner wurde Achte beim Ironman 73 Oceanside eben am 5. April und hat da einfach mal die drittschnellste Laufzeit runtergerannt. Also ist da wirklich eine Läuferin vom Herrn. Und wenn man da einmal so ein bisschen weiter recherchiert, sieht man auch, sie ist aktuell eh in den USA unterwegs und wurde bei der NCAA Championship hat sie sich qualifiziert, wurde da Vierte, hat auch eine Laufbestzeit über den Zehner von 32,29 waren es, glaube ich. Also ja. Echt eine, die aus dem Laufsport kommt, mordsmäßig schnell unterwegs ist und da kann man wirklich, ja, da darf man sagen, dass man gespannt ist darauf, wie es läuft. Und wenn man gerade auf das Rennen von Oceanside guckt, da sieht man einfach auch, dass so die Baustelle vielleicht noch so das Schwimmen ist. Da hat sie zum Beispiel gegenüber der Siegerin Paula Findlay damals gut 5 Minuten bekommen. Aber eben beim Laufen und Radfahren gut unterwegs. Und wenn alles richtig gut läuft, könnte das eventuell sogar ein Podiumsplatz werden und damit dann eventuell sogar die Qualifikation, weil die ersten beiden Platzierten bekommen die Qualifikation. Es gibt jeweils 2 Männer- und Frauenslots, auch Preisgeld von 40.000 US-Dollar. Also ein Rennen, das ganz ordentlich eingeschätzt ist.
Ja, und diese Laufleistung, also schon krass, einfach Vierte bei der USA-Meisterschaft im Cross-Country, was ja wirklich eine richtig große Sportart auch da ist drüben. Sie studiert noch an der University of San Francisco, also ist die Anreise auch nicht so weit dann bis nach Indian Wells. Und ja, du hast es gesagt, realistische Chance aufs Podium, ist sehr spannend.
Ja, absolut. Also wer, glaube ich, so eine Laufleistung mitbringt, und ich meine, sie ist jetzt in Oceanside auch nicht schlecht Rad gefahren, war halt abgeschlagen insgesamt, erstmal nach dem Schwimmen, aber hat dann trotzdem die 9 schnellste Radzeit erwischt. Von daher, wenn so die Rad-Lauf-Kombination passt, kann das auf jeden Fall relativ weit nach vorne gehen. Und wie du eben gesagt hast, Tamara Jewett ist am Start und auch Jackie Herring, das sind wohl so die beiden, die Favoritinnen sind. Beide waren auch in Oceanside damals am Start. Jackie Herring wurde Zweite, Tamara Jewett wurde Vierte. Von daher, der Weg bis ganz nach vorne ist dann nicht ganz so weit, auch wenn es da noch so knapp 6 bis 7 Minuten waren. Vielleicht gab es da eine Verbesserung. Ich meine, es ist seit April, ist auch viel
Zeit vergangen.
Viel Zeit vergangen, genau.
Das also zur Vorschau aufs Wochenende. Ich würde sagen, wir machen einen Deckel drauf und melden uns in der nächsten Woche wieder. Dann nochmal der Ausblick auf das T100-Finale in Katar. Das war's von uns. Schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.